Das Immobilienleasing funktioniert vor allem immer dann, wenn wir einen möglichst bonitätsstarken Nutzer, Leasingnehmer im Hintergrund haben. Insofern ist es tatsächlich so, dass unser Blick da ganz anders ist als der ganzen Immobilienbranche, wo immer sehr auf die Immobilie, auf die Fungibilität und solche Dinge geachtet wird. Es ist für uns zweitrangig, weil wenn die Bonität des Leasingnehmers stimmt, dann können wir also wirklich Abstriche akzeptieren, was die Lage angeht, was die Assetklasse angeht. Da können auch jetzt gerade im Logistikbereich spezielle Features mit dazukommen, wie eine besonders aufwendige Kühlung, die sehr viel Geld kostet, oder wir haben es jetzt mal gehabt, eine CO2-Löschanlage, die unglaublich viel Geld kostet, weil da Gefahrstoffe in so einer Immobilie gelagert werden. Sowas würde kein Investor eigentlich finanzieren.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben sehr großvolumige Projekte in der Pipeline. Solch frohen Ausblick haben nicht alle Player in der Immobilienbranche derzeit zu verkünden. Klaus Busch von Co-Solutions schon. Denn Krisenzeit ist Leasingzeit. In diesem Podcast geht es also um Immobilienleasing, eine Nische, die nicht viele Player besetzen. Klaus Busch beantwortet meine Fragen. Am Ende wird es für mich zu einem Input-Marathon. An dieser Stelle dafür schon mal mein Dank. Core Solutions hat 520 Millionen Assets under Management, 70 verwaltete Gesellschaften und sitzt in Kreiling. Klaus Busch sagt, viele Gesetzmäßigkeiten der Immobilienbranche interessieren uns nicht. Da wird auch eine Logistikfläche mit dem Thema Gefahrengut zu einem lohnenden Investment, weil ein bonitätsstarker Mieter dahinter steht. Bonität ist das Schlüsselwort beim Immobilienleasing. Ob Neubau oder Bestand spielt dabei keine Rolle. Es gibt lange Laufzeiten, die Vor- und Nachteil zugleich sind und keine Indexmietverträge. Klaus Busch klopft mit mir verschiedene Assetklassen hinsichtlich seines Geschäftsmodells ab. Erzählt über das erste Wohnprojekt, bei dem das ISA-Klinikum Räume für seine Angestellten baute, und über die Historie von Immobilienleasing. Eine Informationsflut also, verpackt in einen Podcast. Viel Spaß mit Klaus Busch von Core Solutions. Es ist tatsächlich mein erstes Mal, nämlich mein erstes Mal in Kreiling. Klaus Busch sitzt mir gegenüber, Core Solutions. Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, Kreiling hat wie viele Einwohner? Also man fährt hier, ich bin mit dem Auto da, das ist ja wirklich ganz schön idyllisch und ich gucke hier bei Ihnen zur Tür raus und da fließt so ein Fluss.
Ja, die Würm fließt da vorbei, genau.
Okay.
Die Würm kommt aus dem Starnberger See, ist der einzige Abfluss des Starnberger Sees.
Gut, und Kreiling ist wie groß?
Oh Gott, Einwohner, weiß nicht, 3.000, 4.000, mehr wohnen hier nicht. Ist halt sehr eng eingebettet. Wir sind ja hier im sogenannten Würmtal. Das sind dann so Gemeinden wie Gräfelfing, Planegg, Kreiling, Gauting. Das gehört alles so irgendwie so zusammen und ist so dieser ganze südwestliche Bereich von München. Eigentlich eine sehr schöne Wohngegend, sehr, sehr schön. Für Gewerbe eher unüblich. Aber nachdem wir auch alle hier im Westen von München wohnen, haben wir gesagt, warum immer den Weg in die Stadt? Bleiben wir doch gleich hier draußen, wo es schön ist.
Gut. Und wir wollen auch über Geschäft reden.
Ja.
So, Krisenzeit ist Leasingzeit. Ja, nein, vielleicht?
Ja.
Warum?
Das hat sich tatsächlich die Leasingbranche in Deutschland ist ja irgendwie so in den 60er, 70er Jahren entstanden. Da gab es also schon ein paar Krisen seitdem. Und das hat sich
wirklich?
Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also ich bin jetzt ja auch schon im Alter, ich bin jetzt 55, wo man schon die eine oder andere Krise auch live miterlebt hat. Ich mache immer das Gleiche bisher in meinem Berufsleben, also Immobilienleasing. Und es hat sich tatsächlich immer wieder gezeigt, immer dann, wenn es ganz schwierig wird in der Wirtschaft, dann wird normalerweise auch bei vielen Unternehmen einfach die Liquidität knapp. So, die Banken sind dann jetzt auch nicht diejenigen, die da so richtig Gas geben und dann gerne Unternehmen finanzieren, und dann werden die Wege auf einmal etwas kreativer, was die Finanzierungsbeschaffung für Unternehmen angeht. Ja, und plötzlich kommt dann die Leasingbranche immer ins Spiel. Das ist wirklich so, das ist nachvollziehbar. Also und wir profitieren auch jetzt gerade, was die Anzahl unserer Anfragen angeht. Das ist tatsächlich also merkbar.
Gut, dann haben wir jetzt das Thema abgesteckt, über das wir reden wollen. Als erstes, 2023 war ja für Ihr Unternehmen schon ziemlich erfolgreich, wie man lesen konnte. Assets under Management 520 Millionen,
mhm.
70 verwaltete Gesellschaften. Ja. Wie sieht es 2024 aus? Und vor allen Dingen, wie wird es 2025 haben?
Tja, beides sehr gute Fragen.
Dann los.
Also 2024, wenn wir damit anfangen, ist ein wahnsinnig interessantes Jahr für uns. Wir bekommen eine Menge Anfragen, 7 da auch schon sehr viel aus, weil gerade in unserem Bereich das schon so ist, Krisenjahre. Das sind natürlich nicht nur Unternehmen, die momentan blendend dastehen. Da gibt es auch viele Krisenfälle. Und sagen wir, wenn die Krise in einem Unternehmen schon zu weit fortgeschritten ist und die Bonität letztlich zu weit abgesunken ist, dann tun wir uns da auch schwer. Und das sind eigentlich die Projekte, die wir dann zum Beispiel ablehnen müssen. So, außerdem ist es so, dass wir bestimmte Mindestvolumensgrenzen haben. Also das geht bei uns, wir sagen über 10 Millionen, so das Mindestvolumen. Aber eigentlich ist es, wenn wir ehrlich sind, wo es dann wirklich sinnhaft wird, also geht es eigentlich wirklich wirtschaftlich sinnvoll bei 20 Millionen eigentlich los, kann man sagen. Und nach oben eigentlich keine Grenzen. So, und dieses Jahr ist jetzt eben deswegen interessant, weil wir also wirklich sehr, sehr großvolumige Projekte, auch für uns sehr großvolumige Projekte in der Pipeline haben. Aber man muss schon auch sagen, das ist wahrscheinlich auch krisenbedingt oder ganz sicher krisenbedingt, dass die, sag mal, Genehmigungszeiten dann bei unseren Fremdkapitalgebern im Hintergrund, denen können wir uns, also da können wir uns auch nicht komplett entziehen. Und das wird länger und zäher. So, ich bin immer noch sehr optimistisch, was dieses laufende Jahr angeht, weil wir da also speziell zwei große und noch zwei kleinere Deals haben, die allesamt ziemlich gut aussehen. Ich glaube, also wie gesagt, bin sicher, da wird sich jetzt einiges tun. Aber wenn es ganz, ganz blöd läuft, wird es trotz prall gefüllter Pipeline vielleicht auch ein ganz schwieriges Jahr für uns. Bin aber also momentan noch also top optimistisch, dass das eigentlich unser bestes Jahr werden wird in der Geschichte.
Gut, und 2025?
2025 wird sich nach meiner Einschätzung sehr viele Gespräche geführt. Also ich bin da, also ich habe ganz viel jetzt auch gelesen von Expo-Teilnehmern, die sagen, ja, die Bodenbildung ist jetzt erreicht und jetzt sehen wir wieder positiv in die Zukunft. Das teile ich nicht. Ich glaube, dass das bei den Unternehmen, gerade auch wenn wir die letztliche gesamtwirtschaftliche Prognose, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, wird also ein weiteres Rezessionsjahr in Deutschland geben. Wenn man sich das so alles ansieht und unsere Kunden sind oft halt auch produzierende Unternehmen, also ich teile die positive Einschätzung nicht. Ich glaube, dass das ein schwieriges Jahr sein wird, auch hier das Jahr 2025. Was für uns jetzt als Core Solutions jetzt nicht zwingend schlecht sein muss, weil Krisenjahre sind Leasingjahre. Aber ich glaube, also ich habe auch mit großen Logistikern gesprochen, die eigentlich auch also wirklich große Herausforderungen sehen, auch im kommenden Jahr. Auch mit Maklern gesprochen in dem Bereich, die sagen, das ist alles nicht gut irgendwie, was die so sehen. Also ich bin da nicht so besonders optimistisch leider für die Branche.
Ja. Mhm, aber ja, das herrschte ja bei der Expo, fand ich, ein großer Zweckoptimismus. Mhm. Ich frage es auch immer, ob da alle so ganz ehrlich sind, ne? Also weil viel irgendwie so Durchhalteparolen. Ja. Aber wenn man dann die Einzelpersonen im Vier-Augen-Gespräch hatte, war es schon ganz schön düster, fand ich.
Ich fand es auch. Tatsächlich, ja, fand ich wirklich. Ich habe auch mit einigen, also das ist jetzt so die Unternehmens-, vielleicht auch ein bisschen Logistik geprägte Sicht, aber auch wenn man mit den Projektentwicklern spricht, also wenn die dann mal ganz ehrlich erzählen, was da gerade so los ist. Also ich habe da wirklich von Top-Immobilienprojekten, auch großvolumigen Projektentwicklungen erfahren, wo eigentlich, also aus meiner Sicht, eigentlich alles stimmt. Also das ist, da gibt es also wirklich tolle Nutzer, tolle Mieter, tolle Lage, tolle Projekte. Und die sagen aber, es gibt keine Investoren mehr. Es gibt keinen Investor, den sowas interessiert momentan. Also nicht mal zum schlechten Preis. Es gibt einfach keinen. Und das ist nicht gut. Also das ist für die Branche natürlich nicht gut.
Ja, vor allem zum schlechten, noch nicht mal zum schlechten Preis. Ja. Das ist ja. So, jetzt ist ja Immobilienleasing trotzdem sehr speziell. Mhm. Deshalb die Bitte an Sie, mal so ganz global zu erklären, wie geht das? Was geht da? Wer sind die Zielkunden vor allen Dingen? Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch mal so ein bisschen komprimiert.
Ja. Also Immobilienleasing.
Ist das wie beim Auto sozusagen? Ich lease über viele Jahre ein Auto und dann kaufe ich das für einen Restwert zurück?
Genau, dieser Grundgedanke stimmt. So, also das sind mit der Ausnahme, dass es halt kein Auto ist, es ist eine Immobilie. Also wir reden von sehr viel längeren Laufzeiten. Also von 15 bis 20 Jahren bei normalen Gewerbeimmobilien, wenn es Sozialimmobilien sind, betreutes Wohnen, Pflege, auch Kitas, also da geht es eher Richtung 25 bis 30 Jahre. Also das sind extrem lange Laufzeiten. Und das Immobilienleasing funktioniert vor allem immer dann, wenn wir einen möglichst bonitätsstarken Nutzer, Leasingnehmer im Hintergrund haben. Also es wird eigentlich auf die Bonität des Leasingnehmers abgestellt. Das ist das alles Entscheidende. So, und das ist, sagen wir, jetzt in dieser aktuellen Situation für uns gut, wenn wir also in der auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation gibt es immer noch sehr viel bonitätsstarke Unternehmen in Deutschland. Also das ist ja nicht alles Krise. Also gerade bei den großen Börsennotierten, dann macht er nicht mehr 15 Milliarden Gewinn, sondern vielleicht nur noch 8. Ja, das ist ja nicht...
Das reicht trotzdem noch.
Ja, also das ist dann auch Krise, aber halt anders. Ja. So, und also es lebt von der Bonität. Wenn wir diesen bonitätsstarken Leasingnehmer finden, egal übrigens ob Neubau oder Bestandsimmobilie, dann sind unsere Ansprechpartner bei den Fremdkapitalgebern, die uns interessieren und die für uns wichtig sind, das sind eigentlich Unternehmensfinanzierer. Ne? Also, und da kommt dann ein bisschen Immobilienexpertise dann aus den Instituten sozusagen mit dazu, aber im Prinzip sind es Unternehmensfinanzierungen mit der Immobilie sozusagen als zusätzlicher Gimmick. Ja? So, und insofern ist es tatsächlich so, dass unser Blick da ganz anders ist als in der ganzen Immobilienbranche, wo immer sehr auf die Immobilie, auf die Fungibilität und solche Dinge geachtet wird. Das ist für uns zweitrangig, weil wenn die Bonität des Leasingnehmers stimmt, dann können wir also wirklich Abstriche akzeptieren, was die Lage angeht, was die Asset-Klasse angeht. Da können auch jetzt gerade im Logistikbereich spezielle Features mit dazukommen, wie eine besonders aufwendige Kühlung, die sehr viel Geld kostet, oder wir haben es jetzt mal gehabt, eine CO2-Löschanlage, die unglaublich viel Geld kostet, weil da Gefahrstoffe in so einer Immobilie gelagert werden. Sowas würde kein Investor eigentlich finanzieren, weil der sagt, na gut, ich meine, wenn da für einen zweistelligen Millionenbetrag so eine Löschanlage eingebaut ist, was will ich damit, wenn der Mieter rausgeht und ein neuer Mieter reingeht? Das ist uns aber egal, weil wir stellen über diese wahnsinnig langen Leasinglaufzeiten auf den Nutzer ab, amortisieren da also weit, weit runter, manchmal gegen null. Und da ist nur eins wichtig, der Leasingnehmer muss zahlungskräftig sein und muss einfach die Raten bezahlen. So, und dann ist alles gut. Und dann können wir da also sehr viele Dinge tun, die normale Immobilieninvestoren nicht tun.
Okay, wie ausgeprägt ist das in Deutschland? Also haben Sie Zahlen? Sie haben vorhin gesagt, 60er, 70er Jahre entwickelt. Mhm. Wie hat sich das entwickelt und wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, also die Historie im Immobilienleasing, die ist, die war, muss man sagen, so, dass da also extrem große Volumen über Immobilienleasing gelaufen sind. Also so in den, wie gesagt, 60er, 70er Jahren ging das los. Da hatte dann so in den 80ern, würde ich sagen 80er, 90er, hatte eigentlich jede Bank oder Bankengruppe eine eigene Immobilienleasinggesellschaft. Und dann sind natürlich auch die ganzen Firmenkundenvertriebe der Banken sind durch Deutschland gelaufen und haben auch Immobilienleasing-Projekte aktiv akquiriert für diese Leasing-Töchter. So aus diversen Gründen ist diese blühende Industrie, kann man schon sagen, also da sind wirklich gigantische Volumen, also jedes Jahr, also sicher locker zweistellige Milliardenbeträge sind da über Leasing-Konstruktionen finanziert worden. Übrigens auch die Osterweiterung, als sie dann stattgefunden hatte, mussten auf einen Schlag ganz viele Handelsstandorte zum Beispiel besetzt werden. Da ist ganz viel über Leasing gelaufen. So, und dann haben sich diverse Dinge ereignet. Das eine war, würde ich sagen, sehr, sehr prägendes Ereignis für die Branche. Es war also das immer stärker werden von IFRS, den internationalen Bilanzierungsregeln, denen kapitalmarktorientierte Unternehmen unterworfen sind. Die haben dann irgendwann mal tatsächlich im Prinzip jede Art der Nutzungsüberlassung, egal ob Leasing, Miete oder was auch immer, also als Off-Balance-Finanzierungsinstrument unmöglich gemacht. Also jeder Miet- oder Leasingvertrag ist jetzt in der Bilanz eines Unternehmens nach internationalen Bilanzierungsregeln, seit vielen Jahren mittlerweile. Während es nach deutschen HGB durchaus noch gute Möglichkeiten gibt, aus der Bilanz solche Investments rauszuhalten über Leasing. Das war also aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, weil damit sind auf einmal sehr viele Großkonzerne als Kunden weggefallen, weil die gesagt haben, naja, wenn wir es eh in der Bilanz haben, dann können wir es gleich kaufen. Ja. Punkt 1. Punkt 2, Kapitalmarktkrise 2008-09. Märkte von einem Tag auf den anderen völlig illiquide und trocken. Keine Bank hat mehr die eigenen Tochterleasinggesellschaften finanziert. So, und dann haben diese Tochterleasinggesellschaften natürlich auf einmal alle auf einen Schlag wirtschaftliche Probleme bekommen. Und da gab es dann zwei Möglichkeiten. Die großen Häuser haben sich gewandelt in Immobilienfondsgesellschaften. Ein wunderbares Beispiel ist die Hannover Leasing. Da steckt ja das Wort Leasing sogar noch drin. Machen aber gar kein Leasing mehr, machen nur noch Immobilienfonds schon seit vielen, vielen Jahren. Seit der Zeit. Die KGL, die Commerz Leasing damals, ist in der Commerz Real aufgegangen. Eine LHI, die sind alles mehr oder weniger Fondshäuser geworden, die gesagt haben, okay, also mit den Strukturen, Objektgesellschaften, GmbH und KKG, das ist sowieso unser Business. Wenn wir kein Fremdkapital mehr kriegen bei den Banken, dann holen wir es uns halt bei Investoren. Also sind dann Fondshäuser geworden bis heute. Und die kleinen Player, die es gab, die sind im Prinzip entweder völlig vom Markt verschwunden. Teilweise verwalten die ihre langlaufenden Bestände noch zu Ende. Teilweise sind sie aber auch von den Großen einfach geschluckt worden, übernommen worden. Also so, und da war dann Ende Kapitalmarktkrise 2008, 2009 war die Branche eigentlich weg. Also
die war tot.
Da gab es nichts mehr. Also da gab es noch zwei Player. So, und dann kamen die Niedrigzinsjahre. Also gut, dann gab es ein paar normale Wirtschaftsjahre. Dann kamen die Niedrigzinsjahre, was natürlich dann eigentlich jetzt auch nicht befeuernd für die Branche war. Weil da waren natürlich auf einmal unglaublich viele Investoren in Deutschland, die ganz viel Geld hatten und es einfach investieren mussten, koste es, was es wolle. Und da wächst, sag mal, so eine Nische jetzt nicht direkt, also dann wieder in den Himmel. So, und jetzt haben wir aber, wie gesagt, eine wahnsinnig interessante Situation meines Erachtens für diese Branche oder für diese winzige Nische mit den ganz wenigen Playern, die noch verblieben sind. Weil, wie gesagt, die Zeiten sind schwierig, Krisenjahre sind Leasingjahre. Also auch die Banken, die auch Landesbanken, die Leasingprojekte, Immobilienleasingprojekte noch finanzieren, berichten gerade, dass denen der Tisch überquillt vor Leasinganfragen. Ja. Also es ist gerade eigentlich eine interessante Phase für uns, auch in die Branche.
Und seit wann gibt es jetzt das Unternehmen?
Uns gibt es seit 10 Jahren. Wir haben 2000... Da war noch voll... Also eine ganz schwierige Zeit eigentlich für so eine Gründung.
Warum dann die Gründung? Weil Sie gerne erstmal Schmerzen erleiden und dann um den Erfolg dann umso mehr zu genießen, oder?
Also ich war früher bei einer der großen Leasinggesellschaften hier in München, war ich sehr lange, 17 Jahre, und da haben sich sozusagen die Dinge gerade verändert. Ich bin da rausgegangen, habe mir überlegt, was tue ich, was kann ich auch, und ich war da immer fürs Neugeschäft sowieso schon verantwortlich bei dem alten Arbeitgeber und war schon immer überzeugt, was das Leasing-Thema angeht. Also einfach wirklich persönlich überzeugt, dass das für Unternehmen eine höchst vorteilhafte Gestaltung ist, da werden wir sicher vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich kann auch gar nichts anderes. Ich habe auch einen Kapitalgeber dann in der Phase gefunden, der das mit unterstützt hat. Und so haben wir dann angefangen, letztlich die Core Solutions zu gründen. Und wie gesagt, wir haben jetzt ja den Bestand, der jetzt da ist, auch in den schwierigen Jahren aufgebaut. Also ein bisschen was geht ja dann doch immer. Und haben jetzt eigentlich, und das ist das Schöne, eben die Plattform eigentlich, dass wir jetzt richtig durchstarten können und wollen.
Also die, ja... Also ein bisschen schlecht, aber trotzdem da so eine Basis aufgebaut.
Genau, es war halt einfach wirklich mit geringen Mitteln, mit viel Know-how und viel Einsatz haben wir einfach jetzt so die Basis geschaffen mit dieser rund 500 Millionen, die wir jetzt hier verwalten an Assets, um jetzt einfach so eine Marktsituation, wie sie jetzt einfach da ist, dann jetzt auch wirklich vehement nutzen zu können.
Mhm. Wie oft müssen Sie Ihr Modell erklären oder wie intensiv? Ist das bekannt oder... Wie ist das so?
Ja, also nachdem es ja, wie gesagt, diesen Markt, von dem ich eben gesprochen habe, in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Wie gesagt, gibt nur noch ganz, also das sind nicht mal eine Handvoll Nischenplayer, die es gibt, ist es extrem erklärungsbedürftig geworden. Die ganzen großen Firmenkundenbetriebe oder Vertriebe der Banken, die haben das Thema gar nicht mehr im Fokus. Gibt ja auch keine Beteiligungsgesellschaften mehr. Insofern ist das extrem erklärungsbedürftig. Aber das Schöne ist halt, es gibt einen unglaublichen Erfahrungsschatz, wenn man den konserviert hat aus den Boomjahren. Und das nehmen wir für uns in Anspruch. Wir haben also viele alte Leasinghasen hier bei uns. Es gibt da einen gigantischen Erfahrungsschatz. Der ist riesengroß. Und das ist ein Fundus, von dem wir jeden Tag profitieren, weil eigentlich jede Situation schon mal da war. Also eigentlich wenden wir nur das viele alte Know-how aus der Vergangenheit an.
Und mixen es mit ein bisschen ein paar Neuigkeiten,
genau,
oder?
Genau so ist es. Genau so ist es.
Ja. Wie groß ist das Team?
Ja, wir sind 8 Festangestellte und haben aber noch so ein Netzwerk an Freelancern um uns herum. Wie gesagt, die Aufbaujahre waren jetzt echt schwer. Da ist man auch mit Fixkosten sparsam. Also insofern versuchen wir immer, unsere Fixangestellten möglichst klein zu halten, Fixkosten gering zu halten und lieber uns dann einfach sinnvoll zu verstärken, projektweise.
Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Vorteile geredet. Wo Vorteile sind, gibt es ja auch Nachteile. Die möchte ich jetzt aber auch von Ihnen wissen.
Die Nachteile, ja gut, ich meine, also IFRS-Bilanzierer, also wir haben zwar, also letztes Jahr haben wir mit einem großen DAX-Konzern einen Deal gemacht, das war aber überhaupt nicht bilanzgetrieben. Also die Bilanz ist für die IFRS-Bilanzierer kein Argument mehr. Das ist schade und deswegen würde ich das jetzt auf der Nachteilseite einsortieren. Für die HGB-Bilanzierer funktioniert es trotzdem. Weiterer Nachteil, es sind schon die langen Laufzeiten. Wenn einer sagt, okay, ich habe jetzt hier mal einen Bedarf von 5-6 Jahren, brauche halt einfach jetzt gerade eine Fläche, das kann ich doch auch leasen, dann sage ich, nee, Das passt nicht. Wir brauchen eine echt richtig lange Laufzeit, damit die Konditionen, die wir anbieten können, was die Höhe der Leasingrate, Miete angeht, eben attraktiv bleiben. Und dafür müssen wir über einen langen Zeitraum die Tilgung strecken können. So, wenn uns das genommen wird, weil wir zum Beispiel nur mit einem 5-Jahres-Vertrag konfrontiert wären, dann müssten wir in dieser Zeit extrem viel Tilgung einbauen in die Leasingrate und dann wird es wirtschaftlich nicht mehr attraktiv. Also das ist sicher ein Nachteil, die Langfristigkeit. Ja, ansonsten, wenn man nochmal auf die Art der Mietberechnung schaut, könnte man auch als Nachteil sehen, dass die Miete bei uns ist nicht aus Quadratmeter-Ansätzen in einer bestimmten S-Klasse, in einer bestimmten Region abgeleitet, sondern unsere Miete ist immer eine reine Finanzmiete. Also eigentlich kann man einfach vereinfacht sagen, die Summe aus Zins plus Tilgung plus unserem...
Aber das heißt, das ist dann auch keine Indexmiete im gewerblichen Bereich? Das ist ja wiederum ein Vorteil. Das
ist dann gleichzeitig auch wieder ein Vorteil. Also wir haben eine andere Art der Mietberechnung. Wie gesagt, der Immobilienmarkt in dieser Region, wo die Immobilie dann steht, interessiert uns gar nicht. Es geht also nur um die Finanzierung. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, genauso wie Sie sagen, eine VPI-Indexierung haben wir nicht.
Okay, dann ist das ja aber, also wenn jetzt auch der Markt drumherum sozusagen Sie nicht interessiert, dann ist es ja immer so wie ein bisschen so Inselchen, oder?
Ja. Ja. Gut. Ja, also das ist, wie gesagt, eigentlich, ich habe es eben gesagt, eine Form der Unternehmensfinanzierung eines Unternehmens, die sich halt auf eine bestimmte Immobilie bezieht. Es kommt halt ein bisschen Immobiliensicherheit dazu, zur Unternehmensbonität, so wenn man das mal so risikomäßig so einordnen will. Und deswegen ist es, wie gesagt, eine ganz andere Herangehensweise. Und deswegen interessieren uns also viele Gesetzmäßigkeiten aus der Immobilienbranche eigentlich nicht.
Das ist ja auch gar nicht schlimm. Sie haben im letzten Jahr, las ich, mit der Pharma-Sparte des Bayer-Konzerns einen Kontrakt gemacht. Das ist wahrscheinlich das, was Sie gerade angesprochen haben. Können Sie das vielleicht mal so ein bisschen beispielhaft erklären?
Ja gut, da gab's also eine sehr spezielle Ausgangssituation. Ein Werksgelände von Bayer und innerhalb des Werksgeländes der Bedarf, dort eine große Logistikfläche, eine Gefahrgut-Logistikfläche zu bauen. In einem Werksgelände mit dem Thema Gefahrgut. Der Makler, der das lange, glaube ich, einige Zeit in der Platzierung hatte, der Investoren gesucht hat, also klassische Immobilieninvestoren gesucht hat,
Für Gefahr, da findet er doch nie jemanden.
Oder? Genau, also das Thema Gefahrgut in einem Werksgelände. Das ist also nicht attraktiv, trotz eines wirklich langfristigen Vertrages mit Bayer, waren dafür keine Investoren zu finden. So, unsere Denke habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt. Da war das überhaupt kein Problem. Also weder, dass es in diesem Werksgelände drin ist, das wurde dann herausparzelliert, wir haben ein Erbbaurecht bekommen, was dann irgendwann mal wieder heimfällt, dann auch wieder an Bayern. In der Übergangsphase ist es aber jetzt bei uns in unserer Objektgesellschaft. Wir können Grundschulden eintragen, was für die Finanzierung wichtig ist. Und wir haben vor allem eben diesen wahnsinnig langfristigen Vertrag mit Bayer. Das alles war für uns und ein letztlich ja dann von uns zusammengestelltes Sparkassenkonsortium, das dieses Projekt finanziert, alles gar kein Problem. Die gucken halt auf die Bonität Bayer und sagen, okay, ja, hier steht in der Presse, läuft gerade nicht so gut. Aber das ist halt auch, ja, man aus meiner Sicht jetzt, also der Kapitalmarkt sieht es wahrscheinlich wieder anders. Ja, man auf hohem Niveau. Also für uns gut.
Jetzt stöhnt ja die Immobilienbranche. Sie betonen zwar, dass Sie jetzt nicht ganz so viel mit der zu tun haben, aber trotzdem, es wird total viel reguliert, es wird total viel geprüft. Es dauert alles extrem lange. Das ist ja wahrscheinlich jetzt bei Ihnen nicht, also wenn ich das jetzt gerade höre, Gefahrgut, Erbpacht, Rausparzellierung, das dauert dann auch wie so ein B-Plan. Aber wahrscheinlich nicht ganz so lange.
Ja, es dauert. Also definitiv, also gerade dieser Gefahrgutbereich, da braucht man eben auch noch diese berühmte BIMSCH-Genehmigung. Das ist kein besonders schneller Prozess. Ja. Inklusive 17-fach im Original, also einzureichenden Unterlagen bei der Behörde. Da schickt man also einen Kleinlaster dahin. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Irrsinn. Ja. Und das alles in einem Werksgelände, wo sowieso, sagen wir, für das Thema Sicherheit bestens gesorgt wird, aus ganz eigener Motivation. Das ist ein Irrsinn.
Ja, eben. Ein Werksgelände beinhaltet ja auch immer ein Sicherheitskonzept für alle Eventualitäten, erst recht bei so einem großen Unternehmen. Und das muss dann aber alles nochmal extra.
Genau. Okay. Ja, es ist ein Wahnsinn. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Also es ist, also man hat da wirklich mit langen, also jetzt gerade bei solchen speziellen Immobilien natürlich mit langen Genehmigungszeiten zu tun. Und dem können wir uns natürlich auch nicht entziehen. Also da sind wir wieder Teil der Immobilienbranche, klar, logisch.
Okay. Im Februar haben Sie verkündet, dass Sie mit dem Isar-Klinikum in München logischerweise 52 Wohnungen umsetzen. Das sind 25 Millionen Investmentvolumen, wenn ich das richtig gelesen habe. Erklären Sie das Konstrukt mal.
Also den Grundgedanken, den finde ich zunächst mal also wahnsinnig spannend. Dieser Grundgedanke, der da drin steckt, ist, dass das Isar-Klinikum, also eine große und auch sehr renommierte Privatklinik in München, kennen vielleicht viele aus München oder also in München ja, außerhalb München nein. Also ist natürlich ein also ganz renommiertes Privatklinikum in privater Hand. Die haben wie alle anderen Unternehmen auch das Problem, dass sie keine Arbeitskräfte finden. Und jetzt hier in dem Segment Pflege, Krankenschwestern und so weiter, natürlich auch in einem Segment, wo sagen wir eher kleinere Flächen benötigt werden, die einfach auch insgesamt bezahlbar sind. Solche Flächen gibt es in München genau nicht. So, deswegen finden die oft kein Personal und deswegen ist da Druck. Und der Eigentümer des Klinikums hat sich vor einigen Jahren ein Grundstück gesichert in Bogenhausen, auch noch in einer echt schönen Wohnlage, auch eigentlich teuren Wohnlage. Und hat dann gesagt, okay, also ganz komplexe Ausgangssituation, was das Grundstück angeht, wo die auch die Münchner wohnen, eine große Rolle spielt. Hat also verschiedene Grundstücksflächen zusammengekauft und hat dann gesagt, okay, also hier möchte ich jetzt eben Wohnungen für Mitarbeiter bauen, im großen Stile sozusagen. Also jetzt einfach, damit es auch eine Entlastung fürs Klinikum bringt. So, und trotzdem konnte er sich natürlich, sagen wir, auch den wirtschaftlichen Zwängen nicht so entziehen und hat halt eben auch noch einige Wohnungen da mit dann geplant, die also eher in einem sehr hochpreisigen Segment dann angesiedelt sind, die im Prinzip dann auch die kleineren Apartments für das Klinikpersonal auch wirtschaftlich natürlich dann quersubventionieren. Ne? Also das war so die Ausgangssituation. So, und es war also eine ganz, ganz, ganz schwierige Grundstückssituation und auch Finanzierungssituation, muss man sagen. Und wir haben, glaube ich, da also ein bisschen mitgeholfen, die Dinge so aufzubereiten, teilweise auch vertragliche Details in der Ausgangssituation, die wir vorgefunden haben, zu verändern, sodass wir dann letztlich auf Ebene einer Objektgesellschaft, die dann auch dieses Projekt insgesamt übernommen hat, eben eine Finanzierungsfähigkeit hergestellt haben. So, und dann haben wir eben Ende letzten Jahres dann auch noch sehr schnell hier durch die Stadtsparkasse Augsburg die Finanzierung für das Projekt erhalten, die auch wirklich zu guten Konditionen das Projekt finanziert hat, und seitdem wird gebaut.
Okay, also ich hatte das jetzt, wenn wir also in unserem Gespräch ja eher viel Gewerbe, Mittelstand, ja. Wohnen ist jetzt eine neue Sparte bei Ihnen oder gab es die schon immer?
Nein, die gab es noch nicht. Das ist unser erstes Wohnbauprojekt tatsächlich. Und das, glaube ich, das ist ja ein Gedanke. Also deswegen finde ich, also dieser Grundgedanke, diese Ausgangssituation, die gibt es bei ganz vielen Unternehmen in Deutschland. Und ich habe auch schon mittlerweile von einigen Unternehmern gehört, die dann vielleicht auch privat irgendwie Wohnungen bauen für die Belegschaft, weil sie sagen, wir finden sonst überhaupt keine Mitarbeiter da an unserem Standort, geht nicht. So, und das ist natürlich so ein Thema, das kann sich vielleicht der eine oder andere Unternehmer einfach leisten. Der findet es auch schön, einen Teil seines privaten Vermögens dann in so ein Projekt zu investieren. Ich glaube aber, es gibt vielleicht auch eine Menge andere Unternehmen, die genau das gleiche Thema rumtreibt. Die brauchen Wohnraum, müssen Wohnraum schaffen, haben vielleicht dann nicht die finanziellen Ressourcen auf Gesellschafterseite. Und das ist ja eigentlich ein Thema, also eine großvolumige Immobilienfinanzierung, die mit dem originären Geschäftsbetrieb nichts zu tun hat, gar nichts. Und da glaube ich, dass da eigentlich gerade so ein leasigen Ansatz für diese Wohnungen höchst interessant sein kann, weil ich als Unternehmen meine Bilanzrelationen schone. Ich muss nicht sozusagen in der eigenen Bilanz die Finanzierung aufnehmen, habe damit nicht damit zu kämpfen, dass sich mein Rating dann dadurch möglicherweise verschlechtert. Wenn ich dieses Investment, so nenne ich es jetzt mal, sozusagen außerhalb der Bilanz bei einer Leasinggesellschaft parke, ne, langfristig natürlich die Nutzung, dann durch das Unternehmen erfolgen kann, ich kann dann meine ganzen Mitarbeiter vermieten. Ja, und dann kommt halt dieses spannende Element beim Leasing, nämlich diese Kaufoption dazu. Wenn dann also der Leasingvertrag irgendwann mal in 20 Jahren oder so abgeschlossen ist, dann bekommt das Unternehmen oder auch die Gesellschaft dann eben die Kaufoption und können dann zum Restbuchwert diese Immobilie dann einfach kaufen.
Ja. Also das ist jetzt Ihr erstes Projekt und da hätten Sie jetzt aber auch nichts dagegen, wenn es dann noch ein paar Nachfolgeprojekte geben würde, weil ich glaube, so Werkswohnungen wären das ja dann, das wird ja aufgrund der Arbeitskräftesituation in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen.
Ja. Genau. Das ist also wirklich, das sind nichts anderes als Werkswohnungen eigentlich. So, und gerade in der Phase der Industrialisierung in Deutschland, wo auf einmal in den Städten wahnsinnig viele Arbeitskräfte benötigt wurden, da haben die großen Konzerne genau das gemacht, was jetzt ja eigentlich in ganz anderer Form auch wieder stattfindet. Die haben nämlich Werkswohnungen gebaut. So, und dann gab es ja diese Phase, wo dann Asset Light und diese ganzen Stichworte durch die Wirtschaft gesaust sind. Dann wurden die ganzen Werkswohnungen, die eigentlich nur Kapital gebunden haben, dann sozusagen abgestoßen. Dann sind die großen Wohnungskonzerne in Deutschland entstanden. So, und jetzt stehen natürlich genau die gleichen Konzerne eigentlich, die jetzt auch wieder Arbeitskräfte teilweise benötigen. Da Werkswohnungen gibt es nicht mehr. So, aber es müssen Lösungen geschaffen werden. Und da glaube ich halt, dass zum Beispiel die Leasingbranche da eine interessante Antwort bieten kann.
Mhm. Also jetzt hatten wir ein Grundstück mit Gefahr. Gut, wir hatten Logistik, haben Sie vorhin schon angesprochen. Jetzt hatten wir Wohnen. Was ist so mit Office-Projekten?
Haben wir auch.
Wieso auch nicht?
Haben wir auch. Ja, gut, Office.
Ist ja im Moment schwierig.
Schwierig. Office schwierig, aus den bekannten Gründen, Homeoffice und so weiter. Viele Unternehmen, glaube ich, holen vielleicht, aber eher tendenziell vielleicht auch wieder Mitarbeiter zurück, wo es geht, wo es möglich ist. Ja, also für mich tatsächlich so ein bisschen undurchsichtig, wo sich dieser Markt so hin entwickeln wird. Schwierig einzuschätzen. Deswegen glaube ich auch insgesamt gerade ein schwieriges Thema in der Branche. Aber da gilt letztlich für uns, was immer gilt, die Bonität ist dann ausschlaggebend. So, wenn ein Unternehmen auch in der heutigen Zeit sagt, also ich will entweder ein bestehendes Bürogebäude kaufen oder ein neues bauen, und wenn die Bonität gut ist, in dem Fall Office würde ich sagen, kommt sicher auch noch die Lage mit dazu. Sollte natürlich schon irgendwo in der Stadt sein, an einer guten Adresse, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Thema für uns.
Mhm. Pflege, Senioren?
Ja, also Pflege.
Also, weil ja langfristige Mietverträge.
Genau, also wir haben vor 2 Jahren eine kleine Immobilienleasinggesellschaft samt Bestand in dem Bereich gekauft, haben uns also ein kleines Portfolio an Pflegeheimen und betreuten Wohnprojekten sozusagen auch hier in die Verwaltung geholt, inklusive des Geschäftsführers, der da auch nach wie vor Neugeschäft in dem Bereich macht. So, insofern können wir da, glaube ich, auch ein bisschen mitreden. Also der ganze Bereich wirklich vollstationäre Pflege ist unglaublich schwer mittlerweile geworden in Deutschland, obwohl der Bedarf steigt und steigt.
Wegen der Regulatorik oder?
Nein, ist deswegen schwierig geworden, weil das Problem Mitarbeiter ein großes Problem ist. Ja, man findet kaum Mitarbeiter, die Betreiber finden keine. Damit können dann oft auch, wenn ich also zu wenig qualifizierte Mitarbeiter in so einem Pflegebetrieb habe, dann kann ich auch so ein Gebäude nicht mehr voll auslasten. Darf ich nicht, weil auch stark reguliert. So, und wenn ich die Immobilie nicht mehr voll auslasten kann, dann erziele ich weniger Umsatz, weniger Erträge, die dann letztlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Miete zu bezahlen, ebenfalls einschränken.
Was wir ja in den letzten Monaten gesehen haben mit zahlreichen Betreiberinsolvenzen.
Ja. Genau. Also ganz, ganz schwierige Phase. Dazu kommen dann solche Themen wie, klar, Zinsen haben wir sowieso, Kostenexplosion. Das alles trifft die Pflegebetreiber brutal und deswegen die Insolvenzen. Also auch da, wie immer bei uns, sehen wir auch eigentlich wieder so das Gute auch wieder in dem einen oder anderen Projekt, weil es gibt auch in diesem Bereich trotzdem immer noch gute Betreiber. Es gibt auch die Möglichkeit, wir haben jetzt gerade ein Projekt, wo wir frisch mandatiert sind, die Probleme sind so groß, dass manchmal jetzt mittlerweile auch zu guten Preisen, vielleicht auch aus Notsituationen heraus, Immobilien auf den Markt kommen, bestehende Immobilien, vielleicht auch mit einem bestehenden Mitarbeiterstamm, wo man also für jetzt Stichwort ESG vielleicht auch mit ein paar notwendigen Investitionen, wenn man einen günstigen Einstandspreis hat, also nach wie vor zu attraktiven Konditionen einen Leasingvertrag anbieten kann. So, das sind so Projekte, die wir da uns jetzt gerade so ein bisschen rauspicken. Sind wir also durchaus aktiv, machen da auch Dinge. Und insgesamt würde ich aber sagen, in dieser Branche geht der Trend aus den besagten Rahmenbedingungen vielleicht eher tatsächlich ein bisschen weg von der vollstationären Pflege hin zu betreuten Wohnen. Ja. So, wo ich einfach eine normale Wohnfläche habe, die ich also im Prinzip als normale Wohnung auch vermieten kann, sondern werden halt Servicekomponenten im Bereich Pflege hinzugebucht. Und diese Projekte, betreutes Wohnen, sind, glaube ich, deutlich leichter auch für die Zukunft, sich auch zu finanzieren und zu platzieren als die vollstationäre Pflege.
Jetzt haben wir fast den Podcast geschafft und bisher war noch kein einziges Mal das Wort ESG und Nachhaltigkeit gefallen, bis eben gerade. Ja. Welche Rolle spielt das denn? Da muss ich es jetzt fragen.
Ja. Also es ist natürlich ein Thema, man hört da sehr viel von. Ich glaube auch, dass die Banken in immer stärkerem Maße auch durch die Regulatorik getrieben auf das Thema ESG in der Genehmigung von großen neuen Immobiliendarlehen Wert legen müssen. Das ist ja auch so gewollt und auch gut und sinnvoll. Es ist aber auch für uns als Darlehensnehmer großer Finanzierungen. Also wir müssen große Finanzierungen einfach für unsere Projekte immer wieder einwerben. Natürlich auch wunderbar, wenn wir da eben auch zinsvergünstigte Konditionen über KfW-Darlehen in Anspruch nehmen können. Das vergünstigt letztlich ja auch die Leasingrate, die wir dann anbieten können. So, das ist das Positive. Das Negative ist aber tatsächlich, und das haben wir auch mittlerweile an einer Handvoll Projekten immer wieder mal durchgerechnet, dass diese sehr harten Standards, die dann gefordert werden, um zum Beispiel an die ganz günstigen Konditionen in der Refinanzierung ranzukommen, die sind häufig wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und zwar aus dem Grund, weil man so viel Energie gar nicht einsparen kann und letztlich die Zusatzinvestitionen, die notwendig sind, um diese hohen Energiestandards eben dann auch wirklich baulich umsetzen zu können, unterm Strich dazu führen, dass für Immobilieninvestoren, und nichts anderes sind wir dann in diesem Neubaubereich, einfach tatsächlich gesagt werden muss, also das zahlt einem keiner an Leasingrate und Miete. Wir bekommen einfach nicht die Leasingrate, die wir bekommen müssten, um sozusagen diese hohen baulichen Standards dann eben auch, wie gesagt, bauen zu können, damit das Ganze insgesamt unterm Strich wirtschaftlichen Erfolg wird. Also die Message ist einfach in vielen Projekten eher, sagen wir, einen Mindeststandard bauen, der einfach ESG-mäßig wirklich erforderlich ist, vielleicht ein bisschen teurere Finanzierung in Anspruch nehmen, dann ist es unterm Strich oft leider wirtschaftlich sinnvoller.
Mhm. So, vielen Dank für die vielen Insights, Immobilienleasing. Ich lerne Liquidität, 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 Liquidität. Okay, habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Nö, doch. Ein kleines Detail. Also wir haben jetzt viel auch über Bonität und Liquidität gesprochen. Auch der Bilanzaspekt, der da ganz wichtig ist, Leasing als außerbilanzielle Finanzierungsform für HGB-Bilanz nach wie vor möglich. Es gibt noch eine steuerliche Komponente, die auch nicht ganz uninteressant ist, weil in der Leasingrate ist es ja letztlich so, wie ich eben gesagt habe, die berechnet sich aus der Summe aus Zins plus Tilgung plus unser schmales Verwaltungshonorar. Also es gibt ja nach wie vor bonitätsstarke Unternehmen, auch da haben wir eben drüber gesprochen. Und das Interessante bei uns ist, dass die Tilgung ja Teil des Leasingaufwandes ist. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, ich bin durchaus auch bereit und willens, stark zu tilgen, dann ist der große Vorteil, wenn man diese Tilgung in eine Leasingkonstruktion verpackt, dann ist die Betriebsausgabe beim Unternehmen und reduziert dort die Steuerbelastung. So, und wenn die Tilgung vielleicht auch mal 1-3% höher ist als die Abschreibung, dann haben wir da einen zusätzlichen Steuergimmick an der Stelle, weil Leasingrate ist Aufwand. Also das kann gerade für bonitätsstarke Unternehmen, und die, wie gesagt, die gibt es definitiv, großen Sinn machen, dann auch mal so ein Investment über eine Leasingkonstruktion zu ziehen. Das macht sich steuerlich bezahlt.
Gut.
Und an vielen anderen Stellen steuerlich auch, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
Da hat sich jetzt mein Weg nach Kreiling wirklich sehr gelohnt. Ich habe jetzt sehr, sehr viel gelernt, weiß jetzt Bescheid zu Immobilienleasing. Klaus Busch, vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.